Revolution in Benbili. Diktator flieht. Rebellenführer halten Hauptstadt besetzt. Notstandssitzung des RWG. Intervention. Ajo möglich. Die Vogelfutterzeitung brachte es aufgeregt in ihren größten Lettern. Rechtschreibung und Grammatik blieben auf der Strecke. Der Text las sich, wie Efor sprach. Seit vergangener Nacht halten Rebellen alles westlich Meskhti und treiben Armee in Enge. Es war der typische Nyoti-Sprachstil. Zukunft und Vergangenheit zu einer hochexplosiven, reißerisch klingenden Gegenwart zusammengepresst. Shevek las die Zeitung und las in der RWG-Enzyklopädie über Benbili nach. Der Form nach herrschte dort im Land eine parlamentarische Demokratie. In Wirklichkeit jedoch eine von Generälen geführte Militärdiktatur. Es war ein großes Land in der westlichen Hemisphäre, mit Bergen und Trockensavannen, unterbevölkert und arm. Ich hätte nach Benbili gehen sollen, dachte Shevek, denn die Vorstellung faszinierte ihn. Er sah helle Ebenen, über die der Wind fegte. Die Nachricht hatte ihn seltsam aufgewühlt. Er hörte sich alle Meldungen im Radio an, das er bisher nur selten eingeschaltet hatte, nachdem er herausgefunden hatte, dass seine wichtigste Funktion in der Werbung für bestimmte Waren bestand. Die Berichte waren, genau wie diejenigen aus den öffentlichen Faxgeräten in den Gemeinschaftsräumen, knapp und sachlich. Ein sonderbarer Kontrast zur Volkspresse, die auf allen Titelseiten »Revolution« schrie. Der Präsident, General Havewert, hatte in seinem berühmten gepanzerten Flugzeug fliehen können. Ein paar rangniedrigere Generäle jedoch waren gefangen genommen und entmannt worden, eine Strafe, die in Benbili traditionsgemäß der Hinrichtung vorgezogen wurde. Die zurückweichende Armee brannte auf ihrem Marsch Felder und Städte ihres eigenen Volkes nieder. Guerilla-Partisanen setzten der Armee schwer zu. Die Revolutionäre in Meskhti, der Hauptstadt, öffneten die Gefängnisse und begnadigten alle Gefangenen. Als Shevek das las, machte sein Herz einen Freudensprung. Es gab also noch Hoffnung. Es gab immer noch Hoffnung. Er verfolgte die Nachrichten über die ferne Revolution mit zunehmender Spannung. Am vierten Tag, als er sich eine Sendung über die Debatte des Rats der Weltregierungen ansah, hörte er den Yoti-Botschafter beim RWG verkünden, dass Ajo dem Präsidenten General Havewert bewaffnete Streitkräfte senden werde, um die demokratische Regierung von Benbili zu unterstützen. Die Benbili-Revolutionäre waren zum größten Teil nicht einmal bewaffnet. Die Yoti-Truppen würden mit Kanonen, Panzern, Flugzeugen und Bomben kommen. Shevek, der die Beschreibung ihrer Ausrüstung in der Zeitung las, wurde flau im Magen. Er fühlte sich elend und war wütend, und es gab niemanden, mit dem er darüber reden konnte. Paul kam nicht in Frage. Arthur war ein leidenschaftlicher Militarist. Uye war zwar ein moralischer Mensch, doch seine privaten Unsicherheiten, seine Besorgnis als Besitzender ließen ihn strikt an den Begriffen von Gesetz und Ordnung festhalten. Er konnte seine persönliche Beziehung zu Shevek nur akzeptieren, indem er sich weigerte einzusehen, dass Shevek Anarchist war. Die Udonia bezeichneten sich selbst zwar als Anarchisten, behauptete er, aber in Wirklichkeit seien sie nichts weiter als primitive Populisten, deren Gesellschaftsordnung auch ohne sichtbare Regierung funktioniere, weil es nur so wenige von ihnen gäbe. Und weil sie keine Nachbarstaaten hätten. Wenn ihr Besitz von einem aggressiven Rivalen bedroht wäre, würden sie entweder endlich der Realität ins Auge sehen müssen oder ausradiert werden. Für die Benbili-Rebellen komme jetzt das große Erwachen. Sie müssten erkennen, dass Freiheit nichts nützt, wenn man sie nicht mit Waffen stützt. Das erklärte er Shevek in dem einzigen Gespräch, das sie über dieses Thema führten. Es spielte keine Rolle, wer die Benbilis regiere oder zu regieren glaube. Die Realpolitik beträfe ausschließlich den Machtkampf zwischen Ajo und Tu. Die Realpolitik, wiederholte Shevek. Er sah Uye an und sagte, das ist eine merkwürdige Formulierung im Munde eines Physikers. Durchaus nicht. Der Politiker hat es genau wie der Physiker mit den Dingen zu tun, wie sie wirklich sind, mit realen Kräften, den Grundgesetzen dieser Welt. Sie wollen ihre miesen, kleinen Gesetze zum Schutz des Reichtums, ihre Kräfte, die aus Kanonen und Bomben kommen, mit dem Gesetz der Entropie und der Schwerkraft auf eine Stufe stellen? Ich hätte sie für klüger gehalten, Demaire. Vor diesem Donnerschlag der Verachtung zuckte Uye erschrocken zurück. Er entgegnete nichts mehr und Shevek schwieg ebenfalls. Aber Uye vergaß diesen Wortwechsel nie. Er lag von da an in seinem Bewusstsein als der beschämendste Augenblick seines Lebens eingegraben. Denn wenn Scheweck, der irregeleitete und naive Utopist, ihn so mühelos zum Schweigen gebracht hatte, so war das beschämend. Doch wenn Scheweck, der Physiker und der Mann, den er einfach gern haben, bewundern musste, so dass er sich danach sehnte, sich seinen Respekt zu verdienen, als sei dies ein weit höherer Achtungsgrad, als ihm sonst zugänglich war, wenn dieser Scheweck ihn verachtete, dann war die Scham unerträglich, und er musste sie verstecken, für den Rest seines Lebens im finstersten Winkel seiner Seele verschließen. Die Benbili-Revolution hatte für Scheweck einige Probleme verschärft, vor allem das Problem seines Schweigens. Es fiel ihm schwer, den Menschen zu misstrauen, mit denen er zusammenkam. Er war in einer Kultur aufgewachsen, die sich bewusst und ständig auf menschliche Solidarität, auf gegenseitige Hilfe stützte. Obwohl er jener Kultur in gewisser Weise entfremdet und dieser hier immer noch fremd war, konnte er seine lebenslange Gewohnheit nicht ablegen. Er nahm automatisch an, dass sich die Menschen als hilfreich erweisen würden. Er vertraute ihnen. Doch Cifolisks Warnung, die er zu verdrängen versucht hatte, ging ihm nicht aus dem Sinn. Und seine eigenen Beobachtungen und Gefühle bestätigten diese nur. Ob er wollte oder nicht, er musste lernen, anderen zu misstrauen. Er musste schweigen. Er musste seinen Besitz für sich allein behalten. Er musste seine Verhandlungsgrundlage behalten. Er sprach sehr wenig in diesen Tagen und schrieb noch weniger auf. Sein Schreibtisch war eine Fundgrube von bedeutungslosen Papieren. Die wenigen Arbeitsnotizen, die er sich gemacht hatte, trug er ständig in einer seiner zahlreichen Urasti-Taschen bei sich. Er verließ seinen Computer nie, ohne die Dateien zu löschen. Er wusste, dass er nahe dran war, die allgemeine Temporaltheorie zu finden, die die Yoti so dringend für ihren Raumflug und ihr Prestige brauchten. Er wusste aber auch, dass er sie noch nicht gefunden hatte und sie möglicherweise niemals finden würde. Beide Tatsachen hatte er bisher noch niemandem gegenüber eindeutig zugegeben. Vor seinem Abflug von Anaris hatte er geglaubt, die Sache im Griff zu haben. Er besaß die Gleichungen. Sabul wusste, dass er sie besaß und hatte Scheweck Versöhnung und Anerkennung angeboten, wenn er sie drucken und an seinem Ruhm teilhaben dürfe. Scheweck hatte ihn abgewiesen, aber das war keine große moralische Geste gewesen. Eine moralische Geste wäre es gewesen, hätte er sie dem Initiativsyndikat zum Druck überlassen. Aber das hatte er auch nicht getan. Er war sich nicht ganz sicher, ob er für eine Veröffentlichung schon weit genug war. Irgendetwas stimmte da noch nicht ganz. Irgendetwas musste noch gründlicher ausgearbeitet werden. Und da er seit 10 Jahren an dieser Theorie arbeitete, konnte es auch nicht schaden, wenn er noch ein bisschen wartete, sie noch richtig auf Hochglanz polierte. Doch dieses Etwas, das noch nicht ganz stimmte, stimmte allmählich immer weniger. Ein kleiner Fehler in der Logik, ein großer Fehler, ein tiefer Sprung, die Fundamente. Am Abend vor seiner Abreise nach Anaris hatte er alle Notizen über die allgemeine Temporaltheorie verbrannt. Er war mit leeren Händen nach Uras gekommen. Ein halbes Jahr lang hatte er, in ihren eigenen Worten gesprochen, geblufft. Oder hatte er sich selbst etwas vorgemacht? Durchaus möglich, dass eine allgemeine Theorie der Temporalität ein unerreichbares Ziel war. Durchaus möglich, dass Sequenz und Simultanität eines Tages in einer allgemeinen Theorie zusammengefasst werden würden, dass aber nicht er derjenige war, dem das gelang. Er versuchte es seit 10 Jahren und hatte es nicht geschafft. Mathematiker und Physiker, die Athleten des Intellekts, erbringen ihre großen Leistungen in jungen Jahren. Möglich, nein, sogar wahrscheinlich, dass er schon ausgebrannt, erledigt war. Er war sich völlig bewusst, dass er gerade vor seinen kreativsten Momenten genau dasselbe Stimmungstief, dasselbe Gefühl des Versagens gehabt hatte. Er versuchte, sich mit diesem Gedanken Mut zu machen und war wütend über die eigene Naivität. Die temporale Ordnung als kausale Ordnung zu interpretieren, war reichlich dumm für einen Chronosophisten. War er mit 40 bereits senil? Er sollte sich lieber an die kleine, aber praktische Aufgabe machen, das Intervallkonzept aufzupolieren. Das könnte einem anderen helfen. Doch sogar dabei, sogar wenn er mit anderen Physikern darüber sprach, hatte er das Gefühl, etwas zurückzuhalten. Und die anderen wussten, dass er es tat. Er hatte es satt, etwas zu verbergen, hatte es satt, nicht sprechen zu können, nicht über die Revolution, nicht über Physik, über gar nichts. Auf dem Weg zu seiner Vorlesung überquerte er den Campus. Im jungen Laub der Bäume sangen die Vögel. Den ganzen Winter über hatte er sie nicht gehört, doch jetzt waren sie wieder da und sangen unablässig ihre süßen Lieder. Tirili, Tirili, sangen sie. Dies ist mein Besitz, dies ist mein Besitz, er gehört mir, 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 mir. Scheweck blieb unter den Bäumen stehen und hörte zu. Dann bog er vom Fußweg ab, überquerte den Campus in einer anderen Richtung, ging zum Bahnhof und nahm einen Vormittagszug nach Neo Esseia. Irgendwo auf diesem verdammten Planeten musste es doch eine offene Tür geben. Als er im Zug saß, dachte er daran, Ayo zu verlassen und vielleicht nach Benbili zu gehen. Aber er nahm diesen Gedanken nicht ernst. Er würde per Schiff oder Flugzeug reisen müssen und dabei verfolgt und angehalten werden. Der einzige Ort, wo ihn seine wohlmeinenden, beschützenden Gastgeber aus den Augen verlieren würden, war ihre eigene, riesige Hauptstadt, direkt vor ihrer Nase. Aber es war keine richtige Flucht, denn selbst wenn er außer Landes ginge, würde er immer noch gefangen sein, gefangen auf Uras. So etwas ließ sich nicht als Flucht bezeichnen, wie immer diese Archisten mit ihrer Mystik nationaler Grenzen das auch nennen mochten. Als er sich jedoch vorstellte, dass seine wohlmeinenden Beschützer auch nur einen winzigen Augenblick lang glauben würden, dass er ihnen entwischt sei, wurde er mit einem Mal vergnügt, wie schon seit Tagen nicht mehr. Es war der erste richtig warme Frühlingstag. Die Felder waren grün und gut bewässert. Das Herdenvieh auf den Weiden war von Jungtieren umgeben. Die kleinen Schafe waren besonders süß, hüpften umher wie weiße Gummibälle und ließen ihre Schwänzchen kreisen. In einem Pferch für sich allein stand jeweils das Vatertier der Herden, der Bock, Bulle oder Hengst, mit breiten Nacken kraftvoll wie eine Donnerwolke, bereit zur Fortpflanzung. Über randvollen Teichen schwebten Möwen, weiß über blau, und weiße Wolken ließen den blauen Himmel strahlen. Die Zweige der Obstbäume hatten rote Spitzen, einige Blüten, rosa und weiß, waren schon offen. Doch während Scheweck aus dem Zugfenster blickte, stellte er fest, dass seine rebellische, ruhelose Stimmung sogar der Schönheit dieses Tages widerstand. Denn es war eine ungerechte Schönheit. Womit hatten die Uraste sie verdient? Warum wurde ihnen so großzügig, so mühelos geschenkt, während sein eigenes Volk so wenig, so bedrückend wenig davon besaß? »Ich denke schon wie ein Urasti«, sagte er sich. »Wie ein verdammter Proprietarier. Als würde verdienen irgendetwas bedeuten. Als könne man Schönheit verdienen oder das Leben.« Er versuchte an nichts zu denken, sich nur forttragen zu lassen und die Sonne am sanftblauen Himmel und die Lämmer auf den frühlingsgrünen Wiesen zu betrachten. Neo Esseia, eine Großstadt mit 5 Millionen Einwohnern, hob ihre zerbrechlichen, glitzernden Türme weit über die grünen Marschen der Flussmündung hinaus, als sei sie aus Dunst und Sonnenlicht erbaut. Als der Zug dann langsam über einen langgestreckten Viadukt in die Stadt einfuhr, erhoben sich die Gebäude höher, strahlender, solider, bis der Zug schließlich ganz in der dröhnenden Dunkelheit einer unterirdischen Zugfahrt verschwand, 20 Gleise nebeneinander, um seine Passagiere in die riesige, glänzende Halle des Hauptbahnhofs zu entlassen, unter einer Kuppel aus Azur und Elfenbein, von der es hieß, sie sei die größte, die jemals von Menschenhand auf irgendeiner Welt errichtet worden war. Scheweck wanderte über riesige Flächen aus glattpoliertem Marmor unter diesem immensen, ätherisch zarten Gewölbe, bis er schließlich an eine lange Reihe von Türen gelangte, durch die ständig Menschenmassen kamen und gingen, jeder einzelne zielbewusst, jeder allein. Sie wirkten alle besorgt auf ihn. Er hatte diese Besorgnis schon oft in den Gesichtern der Urasti gesehen und sich darüber gewundert. War das so, weil sie, so viel Geld sie auch haben mochten, immer nur noch mehr verdienen zu müssen glaubten, um nicht arm zu sterben? War es Schuldbewusstsein, weil es, so wenig Geld sie auch besitzen mochten, immer noch jemand gab, der weniger hatte? Was immer der Grund sein mochte, er verlieh allen Gesichtern eine gewisse Ähnlichkeit und er fühlte sich sehr allein unter ihnen. Als er seinen Hütern und Wächtern entfloh, hatte er nicht bedacht, wie es wohl war, in einer Gesellschaft auf sich allein gestellt zu sein, in der die Menschen einander misstrauten. in der die moralische Grundkonzeption nicht gegenseitige Hilfe, sondern gegenseitige Aggression war. Ihn überkam ein wenig Angst. Er hatte sich vage vorgestellt, durch die Stadt zu schlendern und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, den Angehörigen der besitzlosen Klasse, falls es so etwas noch gab, oder der Arbeiterklasse, wie sie hier genannt wurde. Doch diese Menschen hatten es alle eilig, waren beschäftigt, wollten kein müßiges Gerede, keine Verschwendung ihrer kostbaren Zeit. Ihre Eile steckte ihn an. »Ich muss irgendwo hingehen«, dachte er, als er in die Sonne und die wimmelnde Pracht der Moyerstraße hinaustrat. Nur wohin? In die Nationalbibliothek? In den Zoo? Aber er wollte keine Sehenswürdigkeiten besichtigen. Unentschlossen blieb er vor einem Laden in der Nähe des Bahnhofs stehen, wo es Zeitungen und Geschenkartikel gab. Die Schlagzeilen einer Zeitung verkündeten: »Tu schickt Benbili-Rebellen Truppen zu Hilfe.« Aber er reagierte nicht. Stattdessen betrachtete er die Farbfotos in einem Postkartenständer. Ihm fiel ein, dass er noch gar keine Andenken an Urras hatte. Wenn man verreist, muss man ein Souvenir mitbringen. Die Fotos, Szenen aus Ayo gefielen ihm. Die Berge, die er erklettert hatte, die Wolkenkratzer von Niu, die Universitätskapelle, beinahe der Blick aus seinem Fenster. Ein Bauernmädchen in einer hübschen ländlichen Tracht, die Türme von Rodaret, und dasjenige, das ihm zuerst ins Auge gefallen war, ein Lämmchen auf einer blühenden Wiese, das fröhlich umhersprang und zu lachen schien. Das würde der kleinen Pilon gefallen. Er nahm eine von jeder Karte und ging damit zum Tresen. »Und 5 sind 50, und das Lamm macht 60, und ein Stadtplan, jawohl, der Herr, 1,40. Schöner Tag heute. Endlich Frühling, nicht wahr, der Herr? Haben Sie's nicht kleiner?« Scheweck hatte einen 20-Einheiten-Schein hingelegt. Er kramte das Wechselgeld hervor, das er zurückbekommen hatte, als er seine Fahrkarte kaufte, und brachte, nach kurzem Blick auf den Wert der verschiedenen Münzen und Scheine, eine Einheit 40 zusammen. »So stimmt's, der Herr. Vielen Dank und wünsche einen schönen Tag.« Konnte man sich mit Geld nicht nur Postkarten und Stadtpläne, sondern auch Höflichkeit kaufen? Wie höflich wäre der Ladenbesitzer wohl gewesen, wenn er hereingekommen wäre wie ein Anaresti ins Warendepot, wenn er sich genommen hätte, was er brauchte, dem Registrator zugenickt und den Laden wieder verlassen hätte. Sinnlos, so etwas zu denken. Im Land der Proprietarier benimm dich auch wie ein Proprietarier, kleide dich wie ein Proprietarier, iss wie ein Proprietarier, handle wie ein Proprietarier, sei ein Proprietarier. Es gab keine Parks im Stadtzentrum, dazu war der Grund und Boden zu kostbar. Scheweck geriet immer tiefer in die breiten, glitzernden Straßen, durch die man ihn schon so oft geführt hatte. Er erreichte die Saim-Tenevia-Straße und überquerte sie hastig, weil er eine Wiederholung jenes Albtraums vermeiden wollte. Jetzt war er anscheinend im Bankenviertel. Banken, Bürogebäude, Regierungsgebäude. War ganz Neo Esseia so? Riesige, spiegelnde Kästen aus Stein und Glas, überwältigende, prunkvolle, überdimensionale Pakete. Leer. Völlig leer. Als er an einem Fenster mit der Aufschrift »Kunstgalerie« vorbeikam, trat er ein, weil er hoffte, der moralischen Klaustrophobie der Straßen entkommen und in einem Museum Urras Schönheit wiederfinden zu können. Doch alle Bilder in diesem Museum waren mit Preisschildern an den Rahmen versehen. Er starrte auf einen kunstvoll gemalten Akt. Auf dem Schild las er 4000 IWE. »Das ist ein Feifeite«, erklärte ein dunkler Mann, der lautlos neben ihn getreten war. »Vor einer Woche hatten wir noch 5. Der größte Hit auf dem Kunstmarkt seit langem. Ein Feifeite ist eine krisensichere Investition, mein Herr. Von 4000 Einheiten können in dieser Stadt 2 Familien ein Jahr lang leben«, entgegnete Scheweck. Der Mann musterte ihn und sagte gedehnt: »Nun ja, sehen Sie, mein Herr, dies ist aber zufällig ein Kunstwerk.« »Kunst? Der Mensch macht Kunst, weil er es muss. Warum wurde dies gemacht?« »Verstehe, Sie sind wohl selber Künstler«, sagte der Mann jetzt eindeutig unverschämt. »Nein, ich bin ein Mann, der Scheiße erkennt, wenn er sie sieht.« Erschrocken wich der Kunsthändler zurück. Als er außer Schewecks Reichweite war, sagte er etwas von Polizei. Scheweck verzog angewidert die Miene und verließ die Galerie. Nach einem halben Block blieb er stehen. In dieser Richtung konnte er nicht weitergehen. Aber wohin konnte er überhaupt gehen? Zu irgendjemandem, irgendeinem Menschen. Zu einem Menschen, der ihm seine Hilfe schenken würde, statt sie ihm zu verkaufen. Zu wem? Wohin? Uyes Kinder fielen ihm ein, die kleinen Jungen, die ihn liebten, und eine Weile wollte ihm sonst niemand einfallen. Dann jedoch tauchte vor seinem inneren Auge ein Bild auf, fern, klein, klar. Uyes Schwester. Wie hieß sie noch? Versprechen Sie mir, dass Sie mich besuchen werden, hatte sie zu ihm gesagt und ihm seither schon zweimal mit großzügiger Kinderschrift auf dickes, süß duftendes Papier geschriebene Einladung zu Dinnerpartys geschickt, die er wie alle anderen Einladungen ignoriert hatte. Jetzt dachte er wieder daran. Gleichzeitig erinnerte er sich jedoch an jene andere Botschaft, die auf so unerklärliche Weise in seine Manteltasche gelangt war. Schließe dich uns deinen Brüdern an. Aber er fand keine Brüder auf Uras. Er betrat das nächstbeste Geschäft. Es war ein Süßwarengeschäft, voll goldener Schnörkel und rosa Stuck, mit zahllosen Schachteln, Dosen und Körben voller Bonbons und Pralinen in rosa, braun, Creme und Gold, in langen Reihen von Glaskästen. Er fragte die Frau hinter den Glaskästen, ob sie ihm helfen würde, eine Telefonnummer herauszusuchen. Er war jetzt, nach seinem Wutausbruch bei dem Kunsthändler, sehr ruhig und so bescheiden, unwissend und fremd, dass die Frau Mitleid mit ihm hatte. Sie half ihm nicht nur, die Nummer aus dem gewichtigen Telefonbuch herauszusuchen, sondern ließ ihn auch am Apparat in ihrem Laden telefonieren. »Hallo?« Er sagte, »Shevek«, dann verstummte er. Für ihn war das Telefon ein Übermittler dringender Notrufe, ein Apparat zum Vermelden von Todesfällen, Geburten und Erdbeben. Er hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. »Wer? Shevek? Wirklich? Wie lieb von Ihnen, mich anzurufen. Von Ihnen lasse ich mich gern wecken.« »Sie haben noch geschlafen?« »Tief und fest, und ich liege auch jetzt noch im Bett. Es ist so herrlich gemütlich und warm. Wo in aller Welt sind Sie eigentlich?« »Ich glaube, in der Kai-Sekai-Straße.« »Was wollen Sie denn da? Kommen Sie zu mir raus. Wie spät ist es? Großer Gott, schon fast Mittag. Ich weiß was, wir treffen uns auf halbem Weg, am Bootsteich im Park beim alten Palast. Werden Sie das finden? Hören Sie, Sie müssen unbedingt hier bleiben. Ich gebe heute Abend eine wundervolle Party.« Sie plapperte noch eine Zeit lang weiter und er stimmte allem zu, was sie sagte. Als er wieder hinter der Theke hervorkam, lächelte ihn die Verkäuferin an. »Sie sollten ihr lieber eine Schachtel Konfekt mitnehmen, meinen Sie nicht?« Er blieb stehen. »Sollte ich?« »Schaden kann es jedenfalls nicht.« In ihrem Ton lag etwas Impertinentes, Herablassendes. Die Luft im Laden war süß und warm, als hätten sich alle Frühlingsdufte hier versammelt. Shevek stand da, inmitten der Schaukästen voll hübscher, kleiner Luxuswaren, groß, schwerfällig, verträumt, wie die großen Tiere in ihren Pferchen, die Schafböcke und Bullen, benommen von der sehnsuchterweckenden Wärme des Frühlings. »Warten Sie, ich mache Ihnen etwas zurecht«, sagte die Frau und füllte eine kleine, fein emaillierte Metalldose mit winzigen Schokoladenblättern und Rosen aus gesponnenem Zucker. Die Dose wickelte sie in Seidenpapier, tat das Päckchen in eine silberne Pappschachtel, packte die Schachtel in rosenrotes Papier und verschnürte es mit einem grünen Samtband. Ihre schnellen und geschickten Bewegungen verrieten eine gewitzte, gut gemeinte Komplizenschaft, und als sie Shevek das fertige Päckchen reichte und er es mit einem gemurmelten Danke entgegennahm und sich zum Gehen wandte, lag nicht ein bisschen Schärfe in ihrem Ton, als sie ihn gutmütig erinnerte, »Das macht 10,60 bitte.« Sie hätte ihn vielleicht sogar gehen lassen, aus Mitleid, da Frauen Mitleid mit der Stärke haben. Aber er kam gehorsam zurück und zählte ihr das Geld auf den Tresen. Mit der Untergrundbahn gelangte er zum Park des alten Palastes und fand den Bootsteich, wo hübsch angezogene Kinder mit ihren Spielzeugschiffen spielten. Auf der anderen Seite des weiten, hellen Wasserrunds entdeckte er Wehr und ging hinüber, die Sonne, den Frühlingswind und die dunklen Bäume des Parks mit ihren ersten zartgrünen Blättern genießend. Das Mittagessen nahm sie in einem Restaurant im Park ein, auf einer von einer hohen Glaskuppel überdachten Terrasse. Die Sonne schien durch die Kuppel hinein, und die Bäume im Innern waren bereits voll belaubt, Trauerweiden, die über einen Teich geneigt standen, auf dem dicke weiße Vögel paddelten und die Speisenden auf Restewaden mit frecher Gier musterten. Wer kümmerte sich nicht um die Bestellung, sondern erwartete eindeutig, dass Scheweck diese Aufgabe übernahm. Doch geschickte Kellner berieten ihn so unauffällig, dass er überzeugt war, alles allein zusammengestellt zu haben. Und zum Glück hatte er jede Menge Geld in der Tasche. Das Essen war ganz ausgezeichnet. So fein gewürzte Speisen hatte er noch nie gegessen. Auf Anaris, an zwei Mahlzeiten pro Tag gewöhnt, pflegte er das Mittagessen der Orasti auszulassen. Heute jedoch ließ er es sich schmecken, während Fea geziert nur hier und da ein Gäbelchen voll aß. Schließlich konnte er nicht mehr, und sie lachte über seine beschämte Miene. »Ich habe zu viel gegessen. Ein kleiner Spaziergang wird Ihnen guttun.« Es wurde ein sehr kleiner Spaziergang, ein langsames, 10 Minuten langes Schlendern über den Rasen, dann ließ sich Fea graziös im Schatten einer hohen, gelbblühenden Hecke nieder. Er setzte sich neben sie. Als er Feas schmale, mit kleinen, weißen, sehr hochhackigen Schuhen geschmückten Füße betrachtete, kam ihm ein Ausdruck in den Sinn, den Takwa zu benutzen pflegte. Körperprofitlerin nannte Takwa jene Frauen, die bei einem Machtkampf mit Männern ihre Sexualität als Waffe einsetzten. Und wenn man Vea betrachtete, war sie eine vollendete Körperprofitlerin. Schuhe, Kleider, Kosmetika, Schmuck, Gesten, alles an ihr war provozierend. Sie war so völlig und demonstrativ ein weiblicher Körper, dass sie kaum noch ein weiblicher Mensch zu sein schien. Sie war die Inkarnation der Sexualität, die die Yoti verdrängten und in ihren Träumen, ihren Romanen und ihrer Dichtung sublimierten, in ihren unzähligen Bildern weiblicher Akte, in ihrer Musik, ihrer Architektur, mit ihren geschwungenen Linien und Kuppeln, ihren Süßigkeiten, ihren Bädern, ihren Matratzen. Sie war die Frau in der Tischplatte. Ihren völlig kahlgeschorenen Kopf hatte sie mit einem Puder eingestäubt, der winzige Glitzerteilchen aus Muskovit enthielt, so daß die glatten, nackten Konturen in einen schwachen Glanz gehüllt wurden. Sie trug einen hauchdünnen Schal, unter dem die Konturen und die Haut ihrer nackten Arme weicher und gedeckter wirkten. Ihre Brüste waren verhüllt. Die Yoti-Frauen gingen nicht barbusig auf die Straße, sondern reservierten ihre Nacktheit ausschließlich für ihre Besitzer. An ihren Handgelenken glänzten schwere, goldene Armbänder, und in der Vertiefung ihrer Kehle funkelte ein einziger, blauer Edelstein auf der weichen Haut. »Wie ist das da eigentlich befestigt?« »Was?« Da sie den Stein selber nicht sehen konnte, tat sie, als sei sie sich dieses Schmucks nicht bewusst, brachte ihn vielleicht absichtlich dazu, die Hand auszustrecken und ihn zu berühren. Scheweck lächelte und tat es. »Ist es angeklebt?« »Ach, das da. Nein, ich habe einen winzigen kleinen Magneten unter der Haut, und der Stein hat ein winzig kleines Stückchen Metall auf der Rückseite. Oder ist es andersherum? Jedenfalls ziehen wir uns beide an.« »Sie haben einen Magneten unter der Haut?« fragte Scheweck mit eindeutigem Missfallen. Lächelnd nahm Vea den Saphir ab, damit er sehen konnte, dass da tatsächlich nur eine silbrige, hauchfeine Andeutung einer Narbe zu sehen war. »Sie missbilligen mich so absolut, dass es wirklich erfrischend ist. Was ich auch sage oder tue, immer habe ich das Gefühl, dass ich in ihrer Wertschätzung gar nicht tiefer sinken kann, weil ich schon ganz unten angekommen bin.« »Aber das stimmt nicht«, protestierte er. Zwar wusste er, dass sie nur spielte, aber er kannte nur wenige Regeln dieses Spiels. »Nein, nein, ich merke es, wenn jemand moralisch entrüstet ist. Zum Beispiel so.« Sie verzog ihr Gesicht zu einer bösen Grimasse und beide lachten. »Bin ich denn wirklich so anders als die Anaresti-Frauen?« »Oh ja, sehr.« »Sind die alle ganz schrecklich stark und haben Muskeln? Tragen sie Stiefel und haben sie große Plattfüße und kleiden sie sich furchtbar praktisch und rasieren sie sich nur einmal im Monat?« »Sie rasieren sich überhaupt nicht.« »Nie? Nirgends? Oh Gott, reden wir lieber von was anderem.« »Über sie.« Er beugte sich auf dem Rasen sitzend so weit zu Vea hinüber, dass er von den natürlichen und künstlichen Düften ihres Körpers umgeben war. »Ich möchte wissen, ob es eine Orasti-Frau nicht stört, ständig als minderwertig betrachtet zu werden.« »Minderwertig? Im Vergleich zu wem?« »Zu den Männern.« »Ach so, wie kommen Sie drauf, dass ich das bin?« »Weil in Ihrer Gesellschaft alles von Männern gemacht wird, Industrie, Kunst, Verwaltung, Regierung, Entscheidungen, und Sie tragen Ihr Leben lang den Namen Ihres Vaters und Ihres Mannes. Die Männer gehen zur Schule, Sie gehen nicht zur Schule. Lehrer, Richter, Polizisten und Regierungsbeamte allesamt sind ausschließlich Männer, nicht wahr? Warum lassen Sie zu, dass Sie alles kontrollieren? Warum tun Sie nicht, was Ihnen passt? Aber das tun wir doch. Frauen tun genau das, was sie wollen. Und zwar ohne sich die Hände schmutzig zu machen oder Stahlhelme zu tragen oder im Direktorat aufstehen und herumschreien zu müssen. Aber was tun Sie denn? Wir regieren natürlich die Männer. Und wissen Sie was? Wir können Ihnen das ruhig sagen, denn Sie werden es uns nie glauben. Sie sagen nur, haha, sehr komisch, Kleine, und tätscheln uns herablassend den Kopf und marschieren davon, dass ihre Orden klimpern. Rundherum selbstzufrieden. Und sind Sie auch selbstzufrieden? Allerdings. Das glaube ich nicht. Weil es nicht in Ihre Prinzipien passt. Männer haben ewig Theorien und die Tatsachen müssen sich diesen Theorien anpassen. Nein, nicht wegen der Theorien, sondern weil ich sehe, dass Sie nicht zufrieden sind. Dass Sie rastlos, unzufrieden und gefährlich sind. Gefährlich? Bea lachte ihn strahlend an. Was für ein wundervolles Kompliment. Warum bin ich gefährlich, Scheweck? Weil Sie genau wissen, dass Sie in den Augen der Männer ein Gegenstand sind. Ein Besitztum, gekauft und verkauft. Und daher ständig überlegen müssen, wie Sie Ihre Besitzer hereinlegen können, wie Sie sich rächen. Mit einer raschen Bewegung legte sie ihm ihre kleine Hand auf den Mund. Schsch, mahnte sie. Ich weiß, dass Sie nicht absichtlich so vulgär sind. Ich verzeihe Ihnen. Aber jetzt ist es genug. Er runzelte finster die Stirn über ihre Heuchelei und über die Erkenntnis, dass er ihr möglicherweise wehgetan hatte. Er konnte noch immer die kurze Berührung ihrer Hand auf seinen Lippen spüren. »Es tut mir leid«, sagte er. »Nein, nein, wie können Sie das auch verstehen, wo Sie doch vom Mond kommen? Außerdem sind Sie ja nur ein Mann. Aber ich werde Ihnen was sagen.« Wenn Sie eine Ihrer Schwestern da oben auf dem Mond nehmen und ihr Gelegenheit geben, die Stiefel auszuziehen, in Öl zu baden, sich enthaaren zu lassen, ein paar hübsche Sandalen anzuziehen und einen Nabelstein und Parfüm zu tragen, sie wäre selig. Und Ihnen würde das auch gefallen. Oh doch, aber Sie werden es nicht tun, ihr Ärmsten mit euren Theorien, nur Brüder und Schwestern und überhaupt keinen Spaß. »Da haben Sie recht«, entgegnete Scheweck. »Kein Spaß. Niemals. Den ganzen Tag schuften wir auf Anaris in den Tiefen der Bleiminen, und wenn der Abend kommt, rezitieren wir, nach dem Essen, das aus drei in einem Löffel Brackwasser gekochten Holumbohnen besteht, im Wechselgesang Odos Sprüche, bis es Zeit wird, zu Bett zu gehen. Was wir ausschließlich getrennt tun und mit Stiefeln an den Füßen.« Sein Jotisch war noch nicht so fließend, dass er sich in der Tirade hätte ergehen können, wie er es in seiner Heimatsprache getan hätte, in einer seiner unvermittelten Fantasien, die nur Takva und Zadig oft genug hörten, um sich daran zu gewöhnen. Aber so lahm dieser Wortschwall jetzt auch war, er verblüffte Wea. Sie brach in ihr dunkles Lachen aus. »Großer Gott! Komisch sind Sie auch noch! Gibt es irgendetwas, was Sie nicht sind?« »Ein Verkäufer«, sie musterte ihn lächelnd. Ihre Pose hatte etwas Professionelles, Schauspielerhaftes an sich. Gewöhnlich sahen sich Menschen nicht so aus großer Nähe und so intensiv an, es sei denn, es handelte sich um Mütter mit Kindern, Ärzte und Patienten oder um Liebende. Er stand auf. »Ich möchte noch ein bisschen spazieren gehen«, erklärte er. Sie reichte ihm die Hand, damit er ihr aufstehen half. Es war eine lässige, einladende Geste. Aber sie sagte mit unsicherer Zärtlichkeit in der Stimme, »Sie sind wirklich wie ein Bruder. Nehmen Sie meine Hand. Ich erlaube Ihnen, noch etwas spazieren zu gehen.« Sie schlenderten die Fußpfade des weiten Parks entlang. Sie besichtigten den Palast als Museum für die Zeit der Könige eingerichtet, da Vea sagte, sie betrachte so gern den Schmuck dort. Von den brokatbedeckten Wänden und den geschnitzten Kaminen blickten die Porträts arroganter Prinzen und Fürsten auf sie herab. Die Räume waren voller Silber, Gold, Kristall, seltenen Hölzern, Gobelins und Juwelen. Hinter den Samtkordeln standen Wachen. Die schwarzen und scharlachroten Uniformen der Wachen passten gut zu all der Pracht, den Vorhängen aus gesponnenem Gold, den Bettdecken aus gewebten Federn, doch ihre Gesichter passten nicht dazu. Es waren gelangweilte Gesichter, müde. Müde vom Dastehen unter lauter Fremden, einer so sinnlosen Aufgabe. Scheweck und Vea kamen an eine Glasvitrine, die den Umhang der Königin Thaea enthielt. Einen Umhang aus gegerbter Haut, die Rebellen bei lebendigem Leib abgezogen worden war. Diese schreckliche, finstere Frau hatte ihn getragen, als er sich vor 1400 Jahren unter ihr von Seuchen geplagtes Volk begab, um Gott um das Ende der Pest zu bitten. Für mich sieht das fast genauso aus wie Ziegenleder, stellte Wea fest, als sie den verfärbten, zerfledderten Fetzen in der Vitrine betrachtete. Dann blickte sie zu Shevek auf. »Ist Ihnen nicht gut?«, fragte sie. »Ich möchte hinaus.« Draußen im Garten nahm sein Gesicht wieder ein wenig Farbe an, aber er sah sich voller Hass nach den Palastmauern um. »Warum hängt ihr so an eurer Schande?«, fragte er. »Aber das ist doch längst Geschichte. So etwas gibt es heute nicht mehr.« Sie ging mit ihm zu einer Matinee im Theater, einer Komödie über junge Eheleute und ihre Schwiegermütter, voller Scherze über das Kopulieren, ohne dass das Kopulieren ein einziges Mal direkt erwähnt wurde. Shevek versuchte zu lachen, wenn Wea lachte. Anschließend besuchten sie ein Restaurant im Stadtzentrum, ein Lokal von unglaublicher Opulenz. Das Essen kostete 100 Einheiten. Shevek aß diesmal nur sehr wenig, denn er hatte ja erst am Mittag gegessen. Aber er gab Weas Drängen nach und trank 2-3 Gläser Wein, der weit angenehmer schmeckte, als er erwartet hatte und keinerlei nachteilige Wirkung auf seine Denkfähigkeit zu haben schien. Er hatte nicht genug Geld bei sich, um die Rechnung bezahlen zu können, doch Wea bot ihm keineswegs an, sich die Kosten zu teilen, sondern schlug vor, er möge einen Scheck ausstellen, was er auch tat. Dann fuhren sie mit einem Mietwagen zu Weas Wohnung, und auch den ließ sie ihn bezahlen. Konnte es sein, fragte er sich, dass Wea in Wahrheit eine Prostituierte war? Eine dieser geheimnisvollen Wesen? Doch Prostituierte waren laut Odo arme Frauen, und Wea war bestimmt nicht arm. Ihre Party, hatte sie ihm erklärt, werde von ihrem Koch, ihrem Hausmädchen und ihrem Lieferanten ausgerichtet. Außerdem sprachen die Männer an der Universität von Prostituierten verächtlich als von schmutzigen Kreaturen, während Wea sich, trotz ihrer ständigen Verlockungen, gegen eine offene Ausdrucksweise im Zusammenhang mit allem Sexuellen so empfindlich zeigte, dass Shevek ihr gegenüber seine Zuneigung hütete, wie zu Hause bei einem schüchternen Kind von 10 Jahren. Alles in allem wusste er nicht recht, was Wea war.